Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
Am Montag, Tag 4 des EU-Sondergipfels. Viele offene Fragen, aber auch viel Optimismus. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht von einem Geist des Kompromisses. Der DAX schaute über die 13.000er Marke. Aus dem Börsenradiostudio A heute Peter Heinrich. Der DAX schloss mit plus 1% bei 13.000 und fast 50 Punkten. Heute haben wir für Sie im Programm Fritz Mostböck. Nein, Krisen kann man nicht vergleichen, aber das Verhalten der Anleger. Gehen Sie auf die sichere Seite. Ebenfalls im Programm Heiko Böhmer. Er sagt, setzen Sie auf Burggrabenaktien mit kleinen und breiten Graben. Und der Spagat zwischen Corona-Rebound und Lockdown-Realität. Martin Weinrauter sagt, Tesla ist der Maßstab der Dinge.
Noch eine Abschlussfrage zum Verständnis. Soll ich dann wirklich noch einsteigen bei Aktien, die schon senkrecht nach oben gelaufen sind mit dem Rebound? Also würden Sie Tesla kaufen? Der Aktienkurs erinnert mich ja an den neuen Markt. Sie auch nur schnell für die Hörer. Also noch vor einem Jahr hat man diskutiert, ob Tesla vielleicht pleite geht. Innerhalb von einem Jahr jetzt 500% zugelegt auf 1700. Doch eine irre Kurs.
Tesla ist echt cool. Also wir haben, schaut man sich die mathematischen Modelle an auf der Chancenmanagement-Seite. Weil das war die große Veränderung bei Grumman und Weinrauter innerhalb der letzten 5 Jahre. Früher haben wir nur eins gesehen, Risiko, Risiko über alles. Und dann haben wir entdeckt, dass die andere Seite des Risikos die Chance ist. Und wir haben begonnen, neben den Risikomanagementsystemen Chancenmanagementsysteme zu bringen. Und ein veritables Chancenmanagementsystem ist natürlich Momentum. Und mit Momentum konnte man natürlich im Herbst letzten Jahres, spätestens würde ich sagen im Dezember, Tesla identifizieren und unsere ersten Tesla-Käufe in mehreren Fonds. Man konnte es überhaupt nicht anders machen, weil das Momentum war so stark, dass man kaufen musste, außer man hätte sich dagegen geschickt und sagt, ich glaube nicht dran. Aber folgt man Momentum, dann konnte man im letzten Jahr Tesla kaufen zwischen 300 und 400 Dollar und der Markt ist nach oben hingelaufen. Und das, was er hier zeigt, ist natürlich etwas, da sind enorme Veränderungen in der Wahrnehmung der Marktteilnehmer geschehen. Auf der einen Seite ein Unternehmen, was kurz vor dem Abgrund stand, mehrfach schon fast insolvent. Und auf einmal sind sie in der Lage, erwirtschaften einen positiven Cashflow. Auf einmal erreichen sie ihre Produktionsziele und der Markt sagt, Tesla ist gar kein Auto wert. Tesla ist ein Tech-Unternehmen. Sie managen die Batterie, sie managen den Datenfluss besser als die Konkurrenz, sie haben einen Vorsprung und es wird ihnen nicht das geschehen, was jedem Newcomer passiert im etablierten Markt. Jemand macht, entwickelt ein neues Elektromotor, altes Geschäftsfeld, eine alte Antriebseinheit und wenn das klappt, kommen die Platzhirsche und drängen den Newcomer beiseite. Und der Markt glaubt jetzt tatsächlich, das wird nicht mehr geschehen. Die etablierten Platzhirsche werden den Newcomer nicht mehr beiseite drücken können. Tesla ist der Maßstab der Dinge, obwohl sie auf der Produktionsseite unfassbare Ergebnisse abliefern. Das ist nicht doll, was sie da liefern. Aber sie denken einfach in einer neuen Welt und einem neuen Szenario. Der Markt glaubt daran, dass Tesla in Zukunft das Maß aller Dinge im Automobilbau ist. Wer hätte das geglaubt?
Die Münchner Rück hat im zweiten Quartal ein Nettoergebnis von rund 600 Millionen Euro erzielt. Und damit den Marktkonsens von rund 400 Millionen Euro deutlich übertroffen. Denn durch Corona gab es Schäden für Ausfallversicherungen bei Großveranstaltungen von rund 700 Millionen Euro. Verantwortlich für das gute Ergebnis, also ohne Covid, ist neben den vergleichsweise geringen Großschäden auch das gute Abschneiden der Ergo-Versicherung.
Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG.
Okay, es geht wieder aufwärts. Ich habe den Begriff Spagatfonia bewusst gewählt. Den Spagat finde ich als Vergleich relativ gut. Haben Sie schon mal einen echten Spagat gemacht? Als Anleger habe ich so das Gefühl, ich muss jetzt einen Spagat machen. Ich habe aber noch nie einen gemacht. Das kann ich ja gar nicht. Das kann gar nicht gut gehen. Wer noch nie einen Spagat gemacht hat, der schafft auch keinen. Übersetzt gesagt bedeutet das ja, entweder renne ich hinter Aktien her, die viel zu teuer sind und verbrenne ja dann beim nächsten Rücksetzer Geld, oder ich verpasse doch ein Stück der Rallye, oder ich laufe in ein Messer und kaufe Aktien, die ja von Firmen, die in der Zukunft keine Gewinne mehr abwerfen.
Ja, der Punkt ist natürlich beim Spagat erstmal, wenn wir bei dem Bild des Spagats bleiben, das finde ich ganz schön, meine Tochter tanzt in einer Tanzgruppe und ist an dem Thema Spagat schon sehr lange dran. Und daran merkt man wirklich, wie kompliziert das ist. Also viele ihrer Freundinnen schaffen diesen Spagat locker, aber meine Tochter ist schon lange dran und hat es noch nicht geschafft. Also wie Sie es auch sagen, es ist wirklich eine sehr schwierige Übung, die wir da aktuell vor uns haben. Dennoch, wenn wir auf die Märkte jetzt wirklich schauen, dann muss ich ganz klar sagen, es gibt natürlich diese Unternehmen, die schon sehr, sehr gut gelaufen sind, wo sicherlich die Gefahr einer Korrektur besteht, keine Frage. Aber große Namen wie Amazon, Alphabet oder auch Facebook aus den USA, das sind halt Unternehmen, die auch beispielsweise jetzt schon bei uns im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen zu finden sind und auch unter den großen Positionen. Und warum? Weil es Unternehmen sind, die einen wirklichen wirtschaftlichen Burggraben haben, mit dem sie sich von der Konkurrenz absetzen können. Das ist ein Aspekt, den wir in den letzten Monaten stärker in den Fokus gestellt haben von unseren Investments, dass wir eben auf diesen Burggraben schauen, weil das sind Unternehmen, die eben auch planbare Gewinne in der Zukunft bringen können. Und weniger diese Unternehmen, die jetzt nach klassischen Value-Kriterien günstig bewertet sind, aber vielleicht eben nicht diese planbaren Gewinne auf Sicht der nächsten Jahre bringen können. Das ist sicherlich ein Ansatz, den wir weiterverfolgen. Aber in der aktuellen Phase haben wir gleich einen Shift vorgenommen, möchte ich sagen, von den Unternehmen, diesen klassischen Value-Unternehmen hin zu diesen Unternehmen, die wir Modern-Value-Unternehmen nennen, also wo man auch eine höhere Bewertung in Kauf nimmt, aber eben planbare Umsätze und Gewinne hat.
Und was gab es sonst noch an Meldungen? Philips mit plus 27% mehr Auftragseingänge für CTs und Beatmungsgeräte und Patientenmonitore. AstraZeneca-Aktie ist auf ein Rekordhoch bei 104 Euro. Wirecard fällt im August aus dem DAX und der gesuchte Wirecard-Co-Chef Marsalek sei angeblich in Moskau gesehen worden. Naja, vielleicht sollte man ja James Bond darauf ansetzen. Und die UFA will schon den Wirecard-Krimi verfilmen.
Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
Hatten Sie oder haben Sie noch Wirecard?
Naja, ich habe es zuletzt gesagt, also die Wirecard, rein von der Story interessant, aber wir hatten die nie empfohlen. Gut, im Nachhinein wollen wir kein Besserwisser sein, aber bewertungstechnisch war die uns auch erstens mal zu teuer und dann dieses Governance-Thema, was so, das war mir zu wenig greifbar und da haben wir Gott sei Dank bis auf ein paar spekulative Selbstentscheider, die ich sage, es war ja auch mit der Aktie Geld zu verdienen, aber man hat gut verkaufen und kaufen müssen. Aber strategisch war das für uns nie ein Thema. Mein Wirecard wird die nächsten Jahre die Anwaltskanzleien beschäftigen. Das ist ein Riesenertragsmodell für die Rechtsanwaltskanzleien. Und ob Entschädigungen für die Anleger rauskommen, muss man mal sehen, wer das überhaupt bezahlen soll, wer die Entschädigung überhaupt zahlen soll. Also wer Wirecard hatte und da jetzt einen Schaden hatte, der kann sich das mal in Ruhe anschauen und dann, wenn man mehr Klarheit ist, irgendwelchen Kanzleien vielleicht anschließen. Aber im Moment würde ich einfach beobachten oder so. Aber Gott sei Dank sind wir da relativ unbeschadet rausgekommen oder nicht investiert gewesen.
Wenn Sie sagen, Sie sind nicht investiert gewesen, welche Aktien kaufen Sie nach welcher Strategie?
Naja, also wir favorisieren natürlich Aktien aus Bereichen, die weniger zyklisch sind, also das Thema Gesundheit, Basiskonsum, Technologie. Also Technologie ist für mich auch und Digitalisierungsunternehmen sind für mich auch sozusagen Basisversorgungsunternehmen auch, das kaufen wir gerne. Und wo wir natürlich auch einen Blick drauf haben, das Thema Green Deal ist ja ein großes Thema, Aktien, die sich in dem Bereich etwas stärker engagieren, das sollte man auch ins Portfolio legen, weil wir glauben einfach, dass diese Aktien, die im Bereich Nachhaltigkeit gut sind, eine höhere Bewertung erfahren werden. Also wir schauen einfach den fairen Wert, versuchen wir zu errechnen, und wir wollen nicht mehr bezahlen, als der faire Wert ist. Also entweder Unterbewertung, faire Bewertung oder leichte Überbewertung, das gefällt uns. Geschäftsmodell muss passen. Also wir kaufen keine Lufthansa, weil wir die Perspektive einfach fehlend sehen. Wir kaufen Aktien, wo wir glauben, dass in 5 oder 10 Jahren gutes Potenzial da ist, also was das Geschäftsmodell betrifft. Wir kaufen aber nicht Aktien aufgrund von einer kurzfristigen Spekulation, weil der oder derjenige einsteigt oder weil das und das an neue Nachrichten kommen sollte. Das wollen wir nicht. Also wir sind eher strategisch unterwegs.
Der ATX schloss unverändert bei 2.311 Punkten, MDAX plus 0,67% bei 27.118 Punkten. Der Euro ist auf einem 4-Monats-Hoch. Er steigt auf 1,1467 Dollar. Großbritannien bestellt bei BioNTech 30 Millionen Chargen Impfstoff gegen Corona.
Mein Name ist Fritz Mosböck, ich bin Head of Group Research der Erste Group Bank AG in Wien.
Sagen Sie, jetzt habe ich so eine Erfahrungsfrage. Wie lange beschäftigen Sie sich eigentlich schon mit der Börse?
Ungefähr, ja, mehr als 20 Jahre.
Ja, ich weiß, die Muster sind unterschiedlich, Dauer, Tempo, Gegenbewegung. Aber kann man Krisen vergleichen? Was sind ähnliche Schemata? Lernt die Politik dazu? Was haben wir denn? 1987, dann neue Markt zur Jahrtausendwende. 2008, großer Fehler, Lehman den Bach runtergehen zu lassen. Kreditkrise, Welle auf Welle abwärts. Extreme Gegenbewegungen von 30% und mehr aufwärts. Was sind ähnliche Schemata?
Kann man nicht wirklich vergleichen. Jetzt muss ich sogar sagen, ich habe meine Diplomarbeit seinerzeit an der Uni über die Börsencrashes geschrieben. Und man muss dazu sagen, es ist jede Krise anders, weil sonst wäre es ja keine Krise, weil sonst würde man sich ja im Vorfeld auf eine Krise von vornherein besser einstellen können und dann hätte ja diese Krise bei Weitem nicht diese negativen Effekte. Man kann die Krise 29, also 1929, nicht mit der Finanzkrise vor 2008, 2009 vergleichen, die ganz einen anderen Ursprung, nämlich aus dem Subprime-Segment beispielsweise in Amerika hatte und durch diese gehandelten Produkte weltweit auch unterschiedliche Kontinente und Regionen betroffen hat. Man kann auch jetzt diese gesundheitliche Corona-Krise nicht wirklich mit der Finanzkrise vergleichen. Aber zweifelsohne spürt man natürlich noch die Auswirkungen aus der Finanzkrise. Man sieht das natürlich an unterschiedlichen Notenbank-Ausrichtungen, wo beispielsweise auch noch Anleiheankaufsprogramme und äußerst niedrige oder Negativzinsen gefahren werden, die natürlich jetzt in der Corona-Krise nochmal ihre Berechtigung bekommen. Aber man kann, wie gesagt, diese Krisen überhaupt nicht miteinander vergleichen und auch die nächste Krise sollte hoffentlich länger keine kommen, wird wahrscheinlich auch ganz anders ausschauen.
Okay, sehr spannend. Das war jetzt die Krise, aber kann man das Verhalten der Anleger vielleicht vergleichen?
Das Verhalten der Anleger kann man vergleichen. Es ist natürlich stark psychologisch getrieben. Es war 1929 psychologisch getrieben, es war sicher auch in der Finanzkrise psychologisch getrieben und es war jetzt in der Corona-Krise natürlich auch stark psychologisch getrieben. Man sieht es vor allem auch an den einzelnen höchst in Volatilitätsindizes, die beispielsweise hier im März ähnliche Niveaus erreicht hatten wie in der Lehman-Pleite. Also da gibt es teilweise Entwicklungen nach unten, die stark überzogen sind und wenig mit realen Zahlen dann begründet werden können. Auf der anderen Seite glauben aber die Aktienmärkte, dass das Gröbste ausgestanden ist, sonst hätten sie nicht mit so einer starken Gegenbewegung reagiert. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Corona-Krise hundertprozentig zur Gänze ausgestanden ist. Es wird sicher noch zu Rückschlägen kommen. Aber Faktum ist, dass die Börse schon wahrscheinlich das nächste Jahr vorwegnimmt und da sich schon wieder an realwirtschaftlichen Wachstumsraten orientiert und weniger aktuellen Rückschlägen, die 2020 vielleicht noch kommen werden in der wirtschaftlichen Entwicklung.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de